In diesem Fall haben wir keine weiteren Kontakte aufgenommen. Wir sind, wie bei euch, in Erwartung geblieben. Ist es also möglich, dass es im Kosmos bewohnte Planeten gibt, die nicht in eure Gemeinschaft integriert sind? Natürlich gibt es. Sind sie nicht von diesen aggressiven kleinen grünen Männchen bevölkert, die offenbar von Zeit zu Zeit auf der Erde gesehen werden und die auch in fliegenden Untertassen reisen? Das ist durchaus möglich, obwohl wir darauf hinweisen sollten, dass wir manchmal kleine Schiffe mit vollautomatischen Besatzungen auf Erkundungstour geschickt haben. Oder ferngesteuert, wenn du so willst. Und in vielen Fällen war ihre metallische Kleidung von genau grünlicher Farbe. Und sind sie diejenigen, die, wie es scheint, jemals Ettlinge angegriffen haben? Nun, unsere mechanischen Kollaborateure sind so programmiert, dass sie sich selbst verteidigen. Aber nur, wenn sie angegriffen werden, oder dass sie sich selbst zerstören, wenn sie gefangen genommen werden. Sie greifen niemals zuerst an. Das können wir dir versichern. Aber wenn eure Marionetten einfach so, ohne Vorwarnung, auftauchen, ist es logisch, dass meine Landsleute Angst bekommen und diese Angst sie dazu bringt, etwas Dummes zu tun. Ja, das ist ganz normal. Das sind die kleinen Unannehmlichkeiten, die diese unvorhergesehenen Kontakte mit sich bringen. Also hat niemand den Frieden des Kosmos so gefährdet wie die Herrscher der Erde? 59. Nein, bis jetzt war uns eine solche Krise unbekannt. Nun, aber ihr, da die Gefahr so offensichtlich ist, könntet ihr vielleicht eingreifen, bevor es zu spät ist. Warum nicht zum Beispiel eines der von Terranern bemannten Schiffe abfangen, zerstören oder kapern? Oder noch besser, eines der unbemannten Schiffe. Ich sage das, weil die Auswirkungen auf die Terraner weniger ungünstig wären, wenn es keine menschlichen Opfer gäbe. Die Reaktion war schnell und entschlossen, keiner von uns würde es jemals wagen, auch nur die geringste Aggression oder Gewalt gegen irgendjemanden zu begehen, wenn es nicht sehr gute Gründe dafür gäbe. Im Fall der Selbstverteidigung, sagte ich. Und selbst wenn das der Fall wäre, würden wir es mit großer Angst tun, denn es würde für unsere Gemeinschaft einen Rückschritt, eine Umkehr bedeuten. Das heißt, wir würden in jenes dumme und ruchlose zyklische Spiel verfallen, das ihr Erdlinge spielt, nämlich auf die Zerstörung des Lebens zurückzugreifen. Und unsere Computerkoordinatoren würden zum ersten Mal für negative, zerstörerische Zwecke in den Tanz eintreten, was das Gegenteil von dem ist, wofür sie gebaut und programmiert wurden. Ihr wollt doch nicht sagen, dass diese Klatschstanden auch sensibel sind. Nein, ganz und gar nicht. Was wir dir begreiflich machen wollen, ist, dass in unserer Welt Menschen und Maschinen ein harmonisches Ganzes bilden und dass dies die Furcht von Jahrtausenden rein friedlicher Arbeit ist. Und dass jedes merkwürdige Phänomen oder Ereignis, und erst recht, wenn es von solchem Ausmaß wäre, wie unser Eingreifen irgendwo auf der Erde, du hättest sagen können, gegen irgendein Volk, diese Harmonie, die Grundlage unseres Zusammenlebens und unseres Lebens ist, zerstören würde. Verstehst du? Es ist, als ob im Schoß einer Familie, und hier verwenden wir eine andere Maßeinheit von euch, damit du uns besser verstehst, die es gewohnt ist, in Frieden und Harmonie zu leben, plötzlich der Vater oder die Mutter, oder beide gleichzeitig, anfingen, schlecht gelaunt zu werden, zu schreien und Drohungen auszusprechen. Es würde wenig nützen, zu behaupten, dass all diese Unruhen von einer Nachbarfamilie verursacht wurden. Die Realität wäre in jedem Fall, dass der Frieden und die Harmonie dieser Familie, egal wie vorbildlich das Leben ihrer Mitglieder auch sein mag, zutiefst gestört wäre, gestört. Wir wissen nicht, ob dieses Beispiel deutlich genug ist. Ja, natürlich ist das klar. 60. Ohne ersichtlichen Grund habe ich geschwiegen. Und das taten sie auch. Als ob sie auf die obligatorische Apostille warteten. Und die würde im Handumdrehen kommen, Das heißt also, dass ihr niemals einen Präventivkrieg provozieren werdet? Genau, präventiv oder nicht. Ich, das sei noch einmal angemerkt, habe mich immer unter Menschen des Friedens bewegt. Ich meine, vor allem, wenn ich mit Freunden oder anderen Libertären zusammen war. Wir waren Menschen des Friedens aus Berufung und Ausbildung. Aber ich gebe mein Wort, dass ich in so kurzer Zeit, irdischer Zeit, versteht sich, noch nie so viele Friedenslieder gehört habe wie in den kurzen Stunden, die ich mit ihnen in ihrem Raumschiff verbrachte. 27. Als die Stille zurückkehrte, wurde die Farbdokumentation erneut auf dem kleinen Bildschirm gezeigt. Ich beobachtete die kleinen Schiffe, die langsam und mit gedämpftem Licht in die Tiefe des Meeres glitten. Als sie die Mündung einer scheinbar großen Unterwasserhöhle erreichten, während eines der Schiffe am Eingang Wache stand, das andere blieb oben, zwischen zwei Gewässern, zum Schutz, wie man mir erklärte, fuhr das dritte Schiff in die Höhle ein. Genauso langsam wie zuvor, und mit einem Scheinwerfer mit stark gefiltertem Licht. Während ich die herrliche Unterwasserlandschaft vor meinen Augen entfaltete, erklärte mir die Stimme, es muss dir aufgefallen sein, wie langsam sich unser Schiff bewegt und wie wenig Licht es braucht, um diese Tiefen zu erkunden. Ja, das ist richtig, antwortete ich sofort. Nun, du solltest wissen, dass dies geschieht, um die Umwelt so wenig wie möglich zu stören und die Fische nicht zu erschrecken. Sie schwimmen also nicht weg, sondern gehen ihrem normalen Leben nach, begleiten uns und erleichtern uns die Forschung. Das Gleiche gilt, wenn wir einen Wald erforschen. Wir müssen immer die Existenz und vor allem die Ruhe der Tierarten respektieren. Auf diese Weise werden wir nicht gefürchtet und alles ist einfacher. Und wir müssen nicht nur die Fauna, sondern auch die Flora respektieren, verstehst du? Ich schämte mich, das ist die Wahrheit, denn ich konnte nicht umhin, an die vielen Schießereien zu denken, die den Frieden der Natur auf der Erde stören, sobald die Verbote aufgehoben werden. Ich glaubte auch das wahnsinnige Bellen der Spürhunde zu hören. Und die tausenden anderen Geräusche, die der Mensch, fast immer grundlos, über die Umwelt verstreut. Später, als ich auf dem Weg nach Barcelona war, wollte ich unter den vielen Fragen, die ich ihnen hätte stellen können, auch herausfinden, ob sie Vegetarier sind. Und ich dachte wieder an den kosmischen Frieden, der durch die Gnade der Erdbewohner in Gefahr ist. 61. Es dauerte kaum mehr als eine Minute, bis ich den Rand einer Wiese erreichte, wo das Licht entstand, und von dort aus konnte ich die Silhouette eines riesigen Raumschiffs erkennen. Es war etwa 50 bis 75 Meter breit. Das Licht kam von oben und aus dem unteren Teil des Kirchenschiffs. Ich sprang also von der Straße auf die Wiese und war wie verzaubert, als die beiden Lichtstrahlen langsam verblassten, hörte ich eine Stimme, in korrektem Spanisch, mit einem Singsang, etwas musikalisch, zu mir sagen, hab keine Angst. Komm näher, bitte. Dann näherte ich mich dem Schiff, dessen Unterseite nun von einem starken Scheinwerfer mit rosa und weißem Licht beleuchtet wurde, das von einer offenen Tür in seinem Unterbauch auszugehen schien, aus der bald eine Art Rampe hervorging. Nächste Überschrift: Die harmonische kosmische Ordnung in Gefahr. Heißt das, fragte ich, dass der Tod in euren Räumen wieder auftauchen würde, wenn diese Gefahren eintreten würden? Es ist nicht so sehr das Wiedererscheinen des physischen Todes, das uns beunruhigt, denn diese Gefahr können wir schnell abwenden, sondern etwas viel Schwerwiegenderes, nämlich die Störung des kosmischen Lebens, das so harmonisch miteinander verwoben ist, und die mehr oder weniger große Zerstörung der universellen Ordnung, auf der unsere Erfahrungen gedeihen und sich entwickeln. Nehmen wir als Beispiel die Achtung vor der Ruhe aller Arten von Fauna und Flora, von der wir gesprochen haben, und die Stille, die in unserem Leben so wichtig ist. Schon das Geräusch einer Bombe würde das kosmische Umfeld stark verändern. Das ist etwas, was ihr kaum begreifen könnt, denn ihr könnt die ganze Größe unseres Friedens noch nicht begreifen. In einer kometenhaften Vision würden sie vor mir aufmarschieren, mit Bildern und Geräuschen, die sehr gut dazu passen, nämlich, die donnernden Geräusche, die von den Erdenbewohnern erfunden wurden, die unser Leben töten, Tag und Nacht, und in der Lage sind, die Organismen jeder lebenden Spezies zu verändern und durcheinander zu bringen, auf dieser Erde unserer Zeit und auf jedem bewohnten Planeten, 28. Aber die Wahrheit ist, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte. So sehr ich mich auch bemühte, ich konnte mir die schrecklichen Folgen einer solchen Ungeheuerlichkeit nicht vorstellen, dass wir in der Lage sein würden, die Grundlagen einer so wunderbaren Weltraumarchitektur zu gefährden. Die Empörung nagte wieder an meinem Inneren, stärker als je zuvor, als ich daran dachte, wie das Leben auf der Erde aussehen könnte, wenn die Menschheit im Interesse des Gemeinwohls den Willen hätte, dies zu tun. Ich erinnerte mich Wort für Wort an einen der interessantesten und unterhaltsamsten Vorträge über die Natur, die ich während meiner Studienzeit zwischen 1931 und 1936 hörte. Ich verdanke ihn meinem Lehrer für Naturgeschichte an der militanten Schule CNTFI, Don Alto Carsi mit Akut La Casa, im Studienjahr 1936-1937. Er war auch einer der wichtigsten Förderer und Organisatoren des CNU, Consell della Scuola Nuova Unificata, und starb Mitte der 1950er Jahre im Exil. Im Jahr 1948, als unser alter Lehrer und Freund in Frankreich auf eigenes Risiko seine Kurse wieder aufnahm, diesmal jedoch per Korrespondenz, sprach er mit den neuen Generationen junger Spanier im Exil erneut zu uns über die Natur und darüber, wie wir uns ihr gegenüber verhalten sollten, mit denselben Worten von damals. Anhang 12. Man muss darauf bestehen, diesen kurzen Text zu lesen und wieder zu lesen, der unverkennbar der Sohn des guten Don Alto ist, der auch ein hervorragender Geologe war, eine lobenswerte Aufgabe, die er mit seinem Bruder Ricardo teilte. Kurioses Detail, ersterer war ein kompletter Atheist und letzterer ein überzeugter Katholik. Ich hatte die Gelegenheit, beide kennenzulernen, und ich muss gestehen, dass es sehr schwierig wäre zu sagen, wer von beiden der bessere Mensch 63 war. Beide waren die personifizierte Güte, das ist die Wahrheit, vielleicht, weil sie beide aufrichtig an das glaubten, wofür sie eintraten, und, wie ich an anderer Stelle sagte, weil sie zu jener Sorte Mensch gehörten, die durch ihr Beispiel predigten. Doch kehren wir zum Text von Don Alto zurück. Darin spricht er von der Natur als Quelle des Lebens, und das Wort Harmonie wird viermal erwähnt. Er spricht auch von Natürlichkeit und Sexualität, vom Wissen um den eigenen Körper und von der Gesamtheit der Haltungen und Handlungen, die sich auf den Weg zur universellen Harmonie konzentrieren. Kurz gesagt, eine Sprache, die mit der Besatzung des Raumschiffs Licht des Kosmos identisch ist. Es sei also noch einmal klargestellt, dass lange bevor die Außerirdischen ihre Existenz bezeugten und uns über 1000 verschiedene Kanäle ihre Botschaften und Kommuniks in brüderlichem und väterlichem Ton schickten, zuweilen auf dieser unserer Erde bereits eine Spezies von Erdenbewohnern herumlungerte, die, um es in neu geprägten Worten auszudrücken, in unserer langen Konversation und ihrem langen Schweigen eine Menge kosmisches Fluidum von der Brust abwärts hatten. Eine Flüssigkeit, die sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchten, in ihre Mitmenschen einzublasen. Ein solcher Versuch würde zu dem vom spanischen Katholizismus gesegneten Hinrichtungskommando, das Kommando, nicht die Hingerichteten, in Montjuic führen, das 1909 unter anderem den Gründer der modernen Schule, Francisco Ferraguardia, hinrichtete. Nun zeigte mir die Farbdokumentation die Rückkehr der Seeaufklärer zu einem der Etappenplaneten, wie sie ihn nannten. Auf dem Landeplatz waren viele Menschen, Und ich sah große Tische mit Früchten aller Art, bunt und farbenfroh. Es waren Männer und Frauen von kleinerer Statur als meine Begleiter. Einige waren hellhäutig, wie sie, andere etwas olivfarben und einige braun. Es gab mehrere Gruppen, die Hand in Hand sangen und tanzten, in offenen Kreisen, wie ich sie in bestimmten Regionen Jugoslawiens und in Griechenland habe tanzen sehen. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich schauen sollte, da ich alle Details aufnehmen wollte. Aber so interessant das, was ich sah, auch war, am meisten erstaunte mich der Anblick der Gesichter meiner vier Gesprächspartner. Als ich die Visiere herunterklappte, löste sich der Nebel auf und gab den Blick frei auf die Gesichter von zwei Männern und zwei Frauen. Sie sahen aus wie Gesichter nordischer Prägung, vor allem die der Männer. Die Schönheit ihrer Gesichtszüge erinnerte mich manchmal an bestimmte griechische Statuen aus der Antike. Sie hatten eine abgeflachte Nase und einen weniger hellen Ton. Es war schwierig, ihnen eine bestimmte Pigmentierung zuzuordnen, vermutlich wegen des Umgebungslichts, das im Allgemeinen sehr weiß war, manchmal leicht gebrochen durch rosa oder bläuliche Schattierungen. Sie merkten bald, dass ich sprachlos war. Dachtest du, wir wären so anders als du? Ich wusste nicht, was ich antworten sollte, denn ich persönlich hatte nie genau gewusst, welche Art von Morphologie den Außerirdischen üblicherweise zugeschrieben wurde. Ich war mir der Vielfalt der von den Außerirdischen wahrgenommenen oder kontaktierten Subjekte überhaupt nicht bewusst. Ich fuhr fort, sie zu beobachten. Die beiden Frauen sahen aus wie Frauen im Alter von 25 bis 30 Jahren und die Männer etwas älter, einer von ihnen könnte 40 bis 45 Jahre alt sein und der andere 30 bis 35 Jahre. Die Stimme fügte hinzu, in unserer Gemeinschaft gibt es Gruppen, die sich von uns unterscheiden, aber nur äußerlich. Ich war nämlich immer noch dabei, meine Rückblicke in einem unglaublichen Tempo mental zu projizieren. Und natürlich erinnerte ich mich an meine Schulzeit, vor Juli 1936. Und ich sah unsere Ausflüge aufs Land, wohlgemerkt, 3 Halbtage pro Woche, mit der gesamten Arbeitsschulmannschaft, etwa 80 Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren, unter der Leitung unserer Lehrer, Germinal. Der Schulleiter war, als er noch keine 20 Jahre alt war, und seine 3 Assistenten, ebenfalls, wie er, Lehramtsstudenten, alle 3 unter 20. Anhang 13. Zum ersten Mal sah ich denjenigen, der sich mit mir unterhielt, durch das unerreichbare Übersetzungsgerät lächeln. Ein Gerät, das, wie es hieß, in der Lage war, in allen Sprachen der Erde und in den Tausenden von Dialekten, die auf den 5 Kontinenten gesprochen werden, zu senden. Einmal wurde ich gefragt, ob ich das Gespräch auf Katalanisch, Französisch oder Ok fortsetzen wolle. Seine Worte kamen mir, als ich sah, wie er seine Lippen bewegte, eher wie ein Gebrabbel vor, aber die spanische Übersetzung war immer noch beschwingt, musikalisch, mit einem sehr angenehmen Klang, der mir manchmal noch in den Ohren klingt. Ich fragte sie, welche Sprache sie untereinander benutzten, und sie antworteten, dass sie einen Code aus konventionellen Zeichen benutzten, vor allem, wenn sie sich auf Distanz verständigten. So etwas wie Esperanto? Fragte ich, ohne groß zu überlegen. Nun, ja, teilweise. Wir verwenden eine Sprache und Zeichen gleichgültig. Es hängt alles vom Thema ab. Manchmal, wie du in dem Dokumentarfilm über den Planeten Grünkristall gesehen hast, unterhalten wir uns auch mit unseren Händen, wie es eure Taubstummen mit so harmonischer Eleganz tun. Denn die Stille ist, wie wir bereits gesagt haben, für unser sensorisches Gleichgewicht und auch für die Umwelt äußerst wichtig. Die Wahrheit ist, dass ich nicht alle Bilder dieser Empfangsparty gut festgehalten hatte, da ich immer meiner Besessenheit ausgeliefert war, so viele Eindrücke wie möglich in meinem Gedächtnis abzulegen. und ich muss viele dieser Zeichen und Worte als Zeichen der Freude aufgefasst haben. Als ich jedoch beobachtete, wie diese Menschen sich auf diese Weise äußerten, wurde ich sofort an die überschwängliche Form des Schluchzens erinnert, die wir Mediterranen gewöhnlich praktizieren, wenn wir uns von geliebten Menschen verabschieden oder sie treffen. 65. Ich ging in diese Richtung, auf das Schiff zu, und sobald ich den Fuß der Leiter erreichte, blieb ich stehen und schaute nach oben, wo ich eine große, leibhaftige Gestalt in der Tür wahrnahm, die in einer Art vielfarbigen Heiligenschein gehüllt war. Sofort hörte ich wieder die Stimme: Hab keine Angst. Komm auf unser Schiff. Wir wollen mit dir reden. Nächste Überschrift: Mit einem zentralamerikanischen Stamm. Ein katalanischer Reporter, Jörg W. mit Akut en Grau, hat uns mit Hilfe des Fotografen Leopoldo Samso mit Akut ein wunderbares Buch geschenkt, aus dem wir einige Passagen abschreiben müssen. Zum Beispiel diese: Das Leben ist viel weniger schrecklich als die Literatur. Die Aucas, ein angeblich wilder Stamm im Osten des ecuadorianischen Amazonasgebiets, erteilten mir einfach eine Lektion in gesunder Spontanität. Sie bilden nicht, wie wir, die Zivilisierten, eine Gesellschaft von Voyeuren. Sie haben den Tastsinn nicht unterdrückt, sie berühren, wie ein Kind ein anderes Kind berührt. Sie nehmen 66 Informationen mit allen Sinnen auf, insbesondere durch Berührung. Es genügt ihnen nicht, die Dinge zu sehen, und noch weniger, wie wir, sie möglichst durch das Schlüsselloch zu betrachten. Man muss die Dinge berühren, direkten Kontakt mit ihnen aufnehmen, sie fühlen, die reinste und intimste Gemeinschaft herstellen. Man muss sie berühren. Und sie, vor allem Männer und Kinder, streichelten meinen Körper, prüften seine Beschaffenheit, öffneten meine Hose, suchten. Und sie lachten wie Kinder, die gerade eine neue Welt entdeckt haben. Quento, der Führer, dessen Vater Quächer und dessen Mutter Aucay ist, ersparte ihnen die ganze Arbeit der Entdeckung. Sobald sie die Hütte erreicht hatten, zog er sich aus und blieb so nackt wie die Auka. Ich muss gestehen, dass ich es bedauere, diese Spontanität nicht zu haben. Leider lasten fast 2000 Jahre jüdisch-christlicher Unterdrückung auf mir. Das Buch von Grau und Samso mit Akut fiel mir am 26. Juni 1981 in die Hände, und kurz nach der Lektüre veröffentlichte ich eine lange illustrierte Rezension im Diario de Barcelona. Die ausgewählten Texte hatte ich fast 2 Monate vor meiner Begegnung mit ihnen unterstrichen. Würde man angesichts so vieler Übereinstimmungen in den wesentlichen Ansätzen des menschlichen Lebens vermuten, dass die Aucas Außerirdische sind oder dass sie mit ihnen verwandt sind? Anhang 14. Andererseits kann man sich an dieser Stelle zu Recht fragen, wie viele Sinne wurden uns genommen, nicht nur durch die jüdisch-christliche Unterdrückung, was keine Kleinigkeit ist, sondern auch durch all die Zivilisationen, die die Welt beherrscht haben, mit ihren überwiegend religiösen Wurzeln? Und wie viele unschätzbare Karat an Spontanität und Natürlichkeit haben wir auf dem holprigen Weg verloren, den die aufeinanderfolgenden Zivilisationen im Laufe der Jahrhunderte zurückgelegt und uns aufgezwungen haben. Bis wir schließlich in dieser traurigen Situation von Robotern mit menschlichem Aussehen landen, in die Legionen von Menschen sprunghaft fallen. Als ich mich an die Nacktheit der Aucas erinnerte, stellte ich eine weitere Frage, und diese Kleider, die ihr tragt, diese Overalls, die wie Uniformen aussehen, sind sie auf euren Planeten Pflicht? Gibt es auf euren Planeten keine Nudisten? Pass bitte auf, antwortete die Stimme. Nächste Überschrift, andere Dokumentation. Bilder von Menschen vom Planeten Deblakes, so sagte man mir, die nackt in einem See badeten, begannen vor meinen Augen aufzuleuchten. Bald erkannte ich, dass es sich um einen kleinen unterirdischen See handelte, der von einer Art weißer Module umgeben war, ähnlich den Iglus der Eskimos, mit kleinen Löchern, die als Fenster dienten, und mit Eingängen, aber ohne Türen. Alles 67 war von einer Vegetation umgeben, die den Eindruck erweckte, verkleinert worden zu sein. Ich sah Trauerweiden, die nicht mehr als 3 Meter aus dem Boden ragten. Das Dach des Sees schien aus durchsichtigem Plastikmaterial zu bestehen und befand sich etwa 10 Meter über dem Wasserspiegel. Die Kleidung, betonte die Stimme, ist zu bestimmten Zeiten unseres Lebens ein Teil von uns selbst. So benutzen wir zum Beispiel diesen Heiligenschein, den du um unseren Körper siehst, nur, wenn wir uns der Erde nähern, als Immunisierung gegen eure Verschmutzungen, deren schädliche Auswirkungen selbst ihr nicht zu berechnen vermögt, und wir können ihn bei Bedarf auch als Schutzhülle benutzen. Wir müssen nur seine Dichte erhöhen. Ohne es verhindern zu können, habe ich mit einem Anflug von schlechter Laune losgelegt. Ihr seid also auch nicht vor Unfällen oder Bannen sicher? Natürlich nicht. Aber in unserem Fall kann jeder Fehler dank unserer Präventionssysteme sofort korrigiert werden. Unser Hauptanliegen ist es, die terrestrische Kontamination nicht in andere Umgebungen zu transportieren, was zu Problemen führen würde, aber auf keinen Fall zu irreversiblen Ergebnissen in irgendeinem Bereich. Zum ersten Mal hatten ihre Worte einen etwas dröhnenden Ton angenommen, so schien es mir jedenfalls, was mich zwang, vom Bildschirm aufzusehen und ihre Gesichter genauer zu betrachten, und ich konnte sehen, dass sie einander anlächelten. Ich weiß nicht, aber ich habe den Eindruck, dass diese Bilder mit Musik besser aussehen würden. Stimmt, tut mir leid. Und dann hörte ich das leise Gemurmel eines Ortes, an dem Menschen baden. Ich dachte, ich würde gerne ein Fußball- oder Rugbyspiel sehen, mit diesen stillen Menschen auf der Tribüne und auf dem Spielfeld. Es wäre wie ein Stummfilm. Die Stimme fügte hinzu, nun, es sei denn, du hast gerne eine bestimmte Art von Musik? Dass die Freundlichkeit meiner Gastgeber noch nicht auf mich abgefärbt hatte, zeigte sich an der Musik, nach der ich fragte, als wollte ich es ihnen schwer machen, eine Platte, die ich täglich beim Rasieren hörte, aus dem Übergang der 50er und 60er Jahre. Ich glaube, ich habe sogar meine Stimme ein wenig versteift, um sie um das Concierto de Aranjuez des Jazztrompeters Miles Davis in einem Arrangement von The Evans zu bitten. Was für eine Überraschung wäre es, die ersten Noten 68. eines so schönen Stücks und seines nicht minder schönen Arrangements mit den letzten Silben meines Wunsches vermischt zu hören. Ich fühlte in der Tat eine große Verlegenheit und sogar, warum sollte ich es nicht sagen, eine gewisse Demütigung, als ich einmal mehr an unseren erbärmlichen irdischen Stolz dachte. Und auch hier gab es ein langes Schweigen. Ich sah sie mir immer wieder an. Und mir fielen vor allem die Embleme auf, die sie trugen. Ich weiß nicht, ob sie auf die Brust genäht, geklebt oder gestickt waren, in Höhe des Herzens. Sie waren etwa 12 bis 15 Zentimeter hoch. Ihr Profil, 3 oder 4 Millimeter breit, war schwarz. Nur das, was wie ein Auge aussah, in der Mitte, das lebende Auge, wie ich es nennen würde, war mehrfarbig, mit leuchtenden und wechselnden Farben. Es war ein Multiprisma-Auge. Die erste Erinnerung, die mir in den Sinn kam, waren die grünen Augen, mit wechselnden Farbtönen, je nachdem, ob der Tag sonnig oder bewölkt war, die kleinen Blumen in einer ständigen Mutation von Schattierungen ähnelten, meiner ersten Lebensgefährtin und Mutter meiner 4 Kinder. Auch diese Augen, die eines Tages im Juli 1964 für immer erloschen, waren in einer unendlichen Anzahl von wechselnden Prismen konfiguriert, aber das Auge dieser Embleme war etwas ganz Außergewöhnliches. Wenn man sie betrachtete, hatte man das Gefühl, durch den Weltraum zu segeln oder in den exotischsten Tiefen eines Meeres oder Sees zu schwimmen. Es war ein aufregender Anblick. Zeitweise haben sie mich wirklich fasziniert. Dann habe ich dieses Emblem aus dem Gedächtnis reproduziert, und wir waren nicht nur nicht in der Lage, es zum Leben zu erwecken, sondern mit unseren Fadenfarben habe ich das Gefühl, dass es ein krankes Emblem ist.